Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge German Football Talk. Mein Name ist Domme und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute gibt es zum Glück keine neuen Skandale, über die ich irgendwie berichten muss. Was man noch dazu sagen könnte zur Drew Brees-Sache: Er hat sich jetzt nicht nur inzwischen zweimal auf Social Media entschuldigt, er hat Shannon Sharp persönlich angerufen, ihn um Rat gebeten, wie er sein Image wieder halbwegs herstellen kann. Also wer das nicht mitbekommen hat, sollte sich das unbedingt mal auf YouTube anschauen. Das war im Podcast von Skip Bayless und Shannon Sharp. Außerdem hat er ja einen offenen Brief an Donald Trump geschrieben und hat hier erklärt, warum sein Statement falsch war. Also das fand ich, ist eine wirklich gute Geste gewesen. Und er scheint auch, zumindest wenn man die Statements seiner Mitspieler dazu sieht, den Respekt wieder relativ gut zurückgewonnen zu haben. Genau, sonst aber nichts Neues zu irgendwelchen Skandalen. Das heißt, wir müssen da gar nicht lange rumreden, sondern können mit dem eigentlichen Thema des Podcasts anfangen, nämlich der AFC West. Wir schließen dann damit heute die AFC ab. Ab nächster Woche geht es dann mit der NFC North weiter. Vorweg schon mal, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn gerne oder folgt ihm, je nachdem, was halt auf eurer Plattform geht, oder bewertet ihn auf Apple Podcasts, falls ihr es da hört. Wenn ihr mehr zum Podcast mitbekommen wollt, mir irgendwelche Fragen, Anregungen, Wünsche oder sonst irgendwas mitteilen wollt, folgt mir gerne auf Twitter oder auf Instagram. Ist beides in den Shownotes verlinkt. Also würde mich sehr freuen, wenn ihr dann Follow da lasst. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mal rein. Das in meinem Szenario schlechteste Team nächstes Jahr ist, vielleicht für viele überraschend, die Los Angeles Chargers. Die Schwächen letzte Saison waren eindeutig die wahnsinnig schwache O-Line, also die hatten eine der schlechtesten O-Lines in der ganzen Liga. Ich glaube, dass es irgendwie die drittschlechteste oder viertschlechteste war, auf jeden Fall einfach erbärmlich. Außerdem war die Rushing Offense echt nicht gut. Man war 28. in Rushing Yards per Game, also da muss man auch sehr stark dran arbeiten. Was man ihm überlassen musste, die Defense letztes Jahr war ziemlich stark. Man war 6. in Yards per Game allowed und 13. in Points per Game allowed, also auch hier sehr, sehr gut. Wichtige Verstärkungen im Draft. Ah ja, was man noch dazu sagen sollte, vielleicht die Offense war nicht überall erbärmlich. Man hatte die 10 meisten Offensive Yards per Game, also das hat da meiner Meinung nach dann doch auch noch Erwähnung verdient. Trotz der schlechten O-Line, nur leider konnte man es eben nicht in Punkte umwandeln. So, jetzt zu den wichtigsten Verstärkungen im Draft. Man hat an Pick 6 für viele überraschend, für mich auch, naja, nicht ganz verständlich, Quarterback Justin Herbert von Oregon gedraftet. Ja, er ist halt so der Modell-Quarterback, wie wenn du ihn gebaut hättest, wenn du den Old-School-Franchise-Quarterback haben willst. Er ist 6'6 groß, wiegt 227 Pfund ungefähr. Das ist halt genau die Größe und das Gewicht, das du für deinen Quarterback vor 20 Jahren haben wolltest. Er ist auch tatsächlich überdurchschnittlich schnell für seine Größe, also das muss man ihm lassen. Er ist jetzt kein Tom Brady oder so, sondern er kann auch ein bisschen scramblen, aber natürlich nicht auf dem Niveau, wie es viele andere kleinere Quarterbacks in der NFL können. Großes Problem, das er hat, ist, dass er eine wirklich langsame Progression hat. Das heißt, er hat, wenn sein erster Read nicht offen ist, große Probleme. Er gerät dann schnell in Panik oder anstatt den Ball wegzuwerfen, zögert einfach zu lang oder wirft den Ball irgendwo hin, weil er denkt, oh, vielleicht kriege ich meinen Nummer 2 Read, obwohl er gecovert ist. Also da muss er auf jeden Fall sehr stark dran arbeiten. Seine Pässe sind viel zu oft ungenau, wenn er unter Druck oder on the move ist. Abgesehen davon war er schon öfter verletzt und sehr häufig angeschlagen, auch in seiner Karriere. Also man liest immer wieder, es gab sehr wenige Spiele, in die er nicht mit irgendwelchen Schmerzen gegangen ist. Und das ist in dem Alter dann meiner Meinung nach schon eine ziemlich große Red Flag. Ja, insgesamt kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich den Pick an Nummer 6 irgendwie gut finde. Für mich ist Justin Herbert kein First-Round-Quarterback. Es war klar, dass er in der ersten Runde geht. Ich hätte nicht gedacht, dass er an 6 geht. Aber vom reinen Talent her ist es dann eigentlich doch ein Spieler, der in der zweiten oder dritten Runde hätte gehen müssen. Aber Quarterbacks ist nun mal der Positional Value extrem hoch. Und ja, von dem her, was auch noch anzumerken ist, es gab ja viele, die gemeint haben von wegen, die Chargers wollen Herbert nicht, vielleicht nehmen die einen O-Liner. Ich hatte ja auch immer im Mock-Draft dann O-Liner. Ja, ist jetzt doch anders gekommen. Mal schauen, wie es laufen kann. Ich nehme aber schon mal weg, ich glaube nicht, dass die Chargers viel Spaß mit dem haben werden. Außerdem hat man auch in der ersten Runde Linebacker Kenneth Murray von Oklahoma gedraftet. Ja, für den hat man wieder in die erste Runde reingetradet und hat mit den Patriots getradet. Den Second-Round-Pick und noch irgendwas. Ich habe es gerade nicht mehr genau im Kopf. Ja. Ich verstehe nicht genau, warum, wenn man schon hochtradet, man Kenneth Murray und nicht Patrick Queen nimmt, weil Patrick Queen meiner Meinung nach der bessere Linebacker ist. Was man ihm aber lassen muss, ist, Kenneth Murray hat eine klasse Range. Er ist ein sehr physischer Spieler, muss aber meiner Meinung nach noch ein bisschen an seinem Decision-Making arbeiten. Aber wenn er das schafft, das zu verbessern, dann ist er wirklich ein starker Mike-Linebacker in der NFL und kann auch in den zukünftigen Jahren auf jeden Fall ein Starting-Middle-Linebacker in der NFL sein. Also ohne großen Hate zu schieben, er war mein Nummer 2 reiner Linebacker, aber ja, ich hätte an der Stelle eher Patrick Queen gezogen. Aber wenn die Chargers denken, dass er besser in das Scheme passt, ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Dann wichtige Verstärkung in der Offseason. Da gab es einiges. Also die Chargers haben in der Offseason wirklich gute Arbeit gemacht. Man hat Offensive Guard Trey Turner geholt. Und zwar hat man mit den Panthers getradet. Man hat Russell Okung, der jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, für Trey Turner getradet. Trey Turner ist erst 27 Jahre alt, ist jetzt schon fünffacher Pro-Bowler und ein absoluter Elite-Guard in der NFL. Also das ist wirklich ein Offseason-Move, den ich sehr, sehr loben muss. Außerdem hat man die O-Line noch weiter verstärkt, war ja auch dringend nötig nach der Performance letztes Jahr. Man hat nämlich Offensive Tackle Brian Beluga geholt. Man hatte, wie gesagt, einen riesigen Need of Right Tackle. Der ist seit 9 Jahren in der Liga, hat in 4 NFC Championships gespielt, also schon ein Spieler, der sehr viel in seiner Karriere erlebt hat und der sehr dominant in Zone-Block-Schemes ist. Und deshalb denke ich auch, dass die Chargers ziemlich viel zu Zone, gerade zu Zone-Runs, wechseln werden. Von dem macht das Signing meiner Meinung nach extrem Sinn. Außerdem hat man die Defense verstärkt mit 2 wirklich starken Spielern. Der erste ist Defensive Tackle Linval Joseph. Man hatte eine Need auf der Nose-Tackle-Position. Linval Joseph ist einer der besten Nose-Tackles der Liga, ist ein absolutes Monster im Run-Game und ist ein High-Character-Player, gerade auch ein super Leader im Locker-Room. Auf jeden Fall war es das ein Team mit so einem jungen Quarterback, dem ja auch immer wieder unterstellt wird, dass er ein Team nicht richtig führen kann, auf jeden Fall zugutekommt. Außerdem hat man einen weiteren, wirklich starken Spieler geholt, und zwar Cornerback Chris Harris Jr. Der wird wahrscheinlich Slot-Corner spielen. Das heißt, Desmond King, der bis jetzt die Rolle gespielt hat, wird wahrscheinlich auf die Safety-Position wechseln. Ja, als Slot-Corner ist Chris Harris Jr. einer der besten der Liga. Und da sein altes Team ja auch in der Division ist, werde ich später zudem noch mehr sagen. Die größten Abgänge der Chargers sind einerseits Quarterback Philip Rivers. Also ganz klar, jahrelang Franchise-Quarterback gewesen. Ja, inzwischen hat man 2 Alternativen für ihn im Kader mit Tyrod Taylor und Justin Herbert, genau. Aber die Frage ist, ob es dasselbe Niveau ist. Klar, Rivers hat letztes Jahr nicht gut gespielt, aber hinter der O-Line konnte man auch nicht sonderlich gut spielen. Und ja, ich sehe in Justin Herbert nicht wirklich viel für die Zukunft. Und Tyrod Taylor ist halt auch eher so ein Journeyman-QB, der die Bills zwar mal in die Playoffs gebracht hat, aber bei den Browns auch relativ schnell wieder gebencht wurde. Ein weiterer Spieler, den man verloren hat, ist Running Back Melvin Gordon. Der war ja eins der Franchise-Runningback der Chargers. Naja, er hat halt den Le'Veon Bell gemacht und meinte, er muss das Jahr aussetzen, weil er mit seinem Contract nicht zufrieden war. Hat aber keinen neuen bekommen. Tja, ist ziemlich scheiße für ihn gelaufen. Austin Eckler ist rein und hat ihn komplett outperformed. Das hat dann Melvin Gordon auch dazu bewegt, in den letzten Saisonspielen wieder im Kader zu sein, aber er hat da auch nicht mehr viel gerissen. Und ist jetzt in die Free Agency gegangen und kleiner Spoiler, hat einen kleineren Vertrag bekommen. Wer hätte es erwartet? Außerdem hat man Free Safety Adrian Phillips verloren. Wenn fit, ist er für mich ein absoluter Starting Free Safety. Gut, man hat mit Nasir Adderley auf jeden Fall einen sehr starken Ersatz, also wird der Verlust wahrscheinlich nicht so wehtun. Ja, Stärken für nächste Season. Man hat einen guten offensiven Supporting Cast, also man hat mit Austin Eckler wirklich einen guten Running Back. Man hat starke Receiver mit Keenan Allen und Mike Williams. Ja, aber ob das reicht für den Rookie-Quarterback, der meiner Meinung nach absolut kein Franchise-Quarterback ist, wird sich zeigen. Außerdem mag ich die Defense sehr. Also man hat eine starke D-Line und eine gute Secondary. gerade in der D-Line Joey Bosa, Linval Joseph, Melvin Ingram, also das ist wirklich cool. Und die Secondary Chris Harris Jr., Derwin James, Nasir Adderley und Casey Hayward Jr. Also das ist wirklich eine Top-Secondary, da kann man viel reißen. Und ich glaube, da tut auch ein Chris Harris Jr. mit all seiner Erfahrung nochmal sehr gut. Ausblick für nächste Saison. Ja, man hat den 23. schwersten Schedule, das heißt, das ist eigentlich ziemlich einfach. Und man hat eine relativ gute Defense und einen guten offensiven Supporting Cast, aber meiner Meinung nach wird man keinen Erfolg haben. Erstens wird die O-Line Zeit brauchen, um gut zusammenzuspielen. Und zweitens ist Herbert einfach meiner Meinung nach nicht der Richtige. Also wenn bei dem nicht alles perfekt läuft, kann ich mir gut vorstellen, dass die Chargers nicht mal seine Fifth-Year-Option in ein paar Jahren ziehen werden, was natürlich schockierend wäre für einen Sixth-Overall-Pick, aber es würde mich, wie gesagt, nicht überraschen. Also ich bin absolut kein Fan von Justin Herbert und ich glaube auch, dass ein Tackle an der Stelle eine bessere Wahl gewesen wäre. Oder man hätte hochtraden können für Tua, obwohl ich da verstehe, dass man nicht hochtradet, weil Tua mit seinen Verletzungssorgen, ja, schwieriges Thema auf jeden Fall. Ich bin nicht der Meinung, dass die Chargers die richtige Wahl getroffen haben, aber vielleicht liege ich ja auch falsch und in ein paar Jahren ist Justin Herbert ein All-Pro-Quarterback. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber wir werden sehen. Das Team, das ich auf Platz 3 in der Division habe, sind die Las Vegas Raiders. Schwächen letzte Season, die Offense war nicht sonderlich gut. Also sie hatten viele Yards, sie waren 12. Yards per Game, konnten die Yards aber einfach nicht in Punkte umwandeln. Also man war nur 24. in Points per Game und das ist halt wirklich nicht stark. Außerdem hat man nur bei 52,8% der Red Zone Possessions tatsächlich einen Touchdown scoren können. Also das ist auch ein eher schwacher Wert und relativ weit unten in der NFL. Außerdem war die Defense nicht sonderlich gut. Man war 24. in Points per Game allowed und 19. in Yards per Game allowed. Und man hatte nur 0,9 Takeaways pro Spiel. Das ist der zweitschlechteste Wert in der ganzen NFL. Also da muss man deutlich dran arbeiten. Stärken letzte Season sollte man aber auch nicht weglassen. Wie gesagt, man hatte die 12 meisten Yards per Game und man war 13. in Rushing Yards per Game. Also auch hier hat das Rushing Game, wie man sieht, sehr gut funktioniert. Wichtige Verstärkungen im Draft. Ja, da geht natürlich direkt in der ersten Runde einer meiner absoluten Draft-Crushes, den ich wahnsinnig gern bei den Eagles gesehen hätte von Bord, nämlich Henry Ruggs von Alabama. Ja, Wahnsinnsathlet, Megaspieler. Unglaubliche Geschwindigkeit, also läuft locker eine 4-2er-Zeit. Eine Waffe als Deep Threat für tiefe Pässe und so weiter. Er ist physisch nicht der Stärkste, was auch an seiner Größe liegt, aber das macht er meiner Meinung nach mit seiner Geschwindigkeit wett. Ja, viele hätten nicht gedacht, dass er der erste Wide Receiver ist, der vom Board geht. Also wenn man es dem Team zutraut, dann war es Raiders und so ist es auch gekommen. Das ist aber meiner Meinung nach, muss ich dazu sagen, klares Zeichen an Derek Carr, den Moment noch Quarterback. Ich sage bewusst noch Quarterback, weil ich sehr der Meinung bin, dass sich das bald ändern wird. Es wäre ein CeeDee Lamb auf dem Board gewesen, der dafür bekannt ist, extrem viele Yards in Run-After-Catch-Situationen zu holen. Und Derek Carr ist nicht dafür bekannt, den besten Arm zu haben und so einen Deep Threat wie Henry Ruggs perfekt auszunutzen. Also wenn man einen Spieler gedraftet hätte, der besser zu Derek Carr passen soll, dann hätte man hier auf jeden Fall CeeDee Lamb genommen. Von dem her ist es für mich ein ganz eindeutiges Zeichen. Dann hat man ebenfalls in der ersten Runde Cornerback Damon Arnett von Ohio State gedraftet. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, ich habe mich da schon in meinem First Round Recap ziemlich fassungslos drüber geäußert. Also es ist für mich einer der schlechtesten Picks im Draft, abgesehen von Jalen Hurts zu den Eagles. Mit dem Pick kann ich mich immer noch nicht anfreunden, aber vielleicht war es ja gar nicht so blöd. Er ist wirklich stark in Press-Coverage, das muss man ihn lassen, und hat auch gute Ball-Skills, aber muss an seinem Tackling arbeiten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er an Day 2, also Mitte zweite Runde, Anfang dritte Runde, kann ich mir gut vorstellen, dass er auch noch auf dem Board gewesen wäre. Also den so hoch zu ziehen, kam dann schon für viele sehr überraschend. Wo wir schon von der dritten Runde sprechen, in der dritten Runde hat man Wide Receiver Lynn Bowden Jr. von Kentucky gedraftet. Ja, den habe ich jetzt als Wide Receiver gelistet, der hat aber ziemlich viel bei Kentucky gespielt. Also der hat Wide Receiver gespielt, der hat Running Back gespielt, der hat Wildcat Quarterback gespielt. Spricht natürlich sehr für ihn, weil er sehr flexibel einsetzbar ist. Also wie gesagt, zum Beispiel auch als Wildcat Quarterback. Muss aber deshalb auch an vielen Dingen arbeiten. Also sein Route Running ist nicht allzu gut, seine Explosiveness ist auch bei weitem nicht Elite. Also da hat er noch einiges Verbesserungspotenzial. Wichtige Verstärkung in der Offseason. Das wird jetzt ziemlich lang, weil da hat man wirklich ordentlich zugeschlagen. Zuerst mal hat man den Linebacking-Core verstärkt. Das heißt, man hat sowohl Corey Littleton als auch Nick Kwiatkowski gesigned. Corey Littleton hat hier einen 3 Jahre 36 Millionen Deal bekommen. Ist für mich ein starker Mike-Linebacker. Nick Kwiatkowski hat einen 3 Jahre 21 Millionen Vertrag bekommen. Ist der Starting Weakside-Linebacker. Also hier wirklich stark. Für die nächsten 3 Jahre neue Linebacker. Dann hat man Defensive End Carl Nassib geholt. 3 Jahre 25 Millionen Deal ist für mich ein guter Spieler für die D-Line-Rotation. Auch hier gibt es nichts dran auszusetzen. Dann hat man Defensive Back noch um einiges verstärkt. Also man hat Cornerback Prince Amukamara, der ja auch in meiner Free-Agency-Folge drin war, geholt. Der hat einen relativ günstigen Deal bekommen. Also ein Jahr 1,1 Millionen, geht mega klar. Wird, denke ich, auf jeden Fall starten. Und wenn er gut spielt, würde er da vermutlich auch noch einen größeren Vertrag bekommen. Außerdem hat man Safety Demarius Randall geholt, mit einem 1 Jahr 3,25 Millionen Deal. Das wird der Starting Free Safety sein. Und Safety Jeff Heath, der davor bei den Cowboys war, ist auch geholt worden. Er hat einen 2 Jahre 8 Millionen Deal erhalten und wird vermutlich der Backup Strong Safety sein am Anfang der Saison. Außerdem hat man einige weitere Spieler geholt. Die prominentesten sind hier Quarterback Marcus Mariota, der vermutlich zuerst mal Backup sein wird, aber wie sich das mit der Derek Carr-Situation verändert, das werden wir dann schon sehen. Außerdem hat man Tight End Jason Witten geholt, der ja erst retired war, dann aus Retirement zurückgekommen ist, bei den Cowboys ein Jahr war und jetzt tatsächlich zu den Raiders gegangen ist, und man hat meinen wahnsinnig guten Freund Nelson Aguilar geholt, für die, die nicht kennen. Wide Receiver, war davor ein paar Jahre bei den Eagles. Hatte nur ein gutes Jahr, und das war im Super Bowl-Jahr. Ich bin kein großer Fan von ihm, weil mir bei ihm einfach die Motivation fehlt. Er ist ein Spieler, der schnell aufgibt, also teilweise nicht mal mehr versucht, zu lang Pässen hinterherzugehen, obwohl er sie durchaus hätte erreichen können. Ja, da, ich sag dazu gar nicht mehr. Soll sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ich kann ihn auf jeden Fall nicht sonderlich leiden. Aber vielleicht ist es bei euch ja anders. Der größte Abgang in der Offseason ist meiner Meinung nach Safety Carl Joseph. Der hat mit den Cleveland Browns gesigned. Die Position ist aber inzwischen wirklich adäquat besetzt, also da kann man nicht motzen. Stärken für nächste Season wird meiner Meinung nach auf jeden Fall die Defense und die Running Back Position sein. Also ich glaube, da hat man wirklich Potenzial, gerade auf Running Back mit Josh Jacobs, da viel zu zeigen. Ausblick für nächste Saison. Ja, ich glaube nicht, wie man an der Platzierung sieht, dass die Raiders viel Erfolg haben werden. Hauptsächlich, weil ich davon ausgehe, dass Derek Carr während der Saison gebencht werden wird und dann einen neuen Quarterback reinzuschmeißen, funktioniert oft nicht so gut. Klar, es gibt Ausnahmen, zum Beispiel Titans letztes Jahr. Aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die viel Erfolg haben werden und in die Playoffs kommen, wenn sie während der Saison ihren Starting Quarterback benchen. Dann kommen wir zum zweiten Team in der Division, auf das ich mich wirklich, wirklich sehr, sehr freue. Und das sind die Denver Broncos. Schwäche letzte Season war meiner Meinung nach die Offense. Also man war 28. in Points per Game scored und 28. in Yards per Game. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwach. Aber Stärken letzte Saison ist auf jeden Fall die Defense. Ich meine, Denver ist für eine gute Defense bekannt. Schon seit Jahren. Man war 12. in Yards per Game allowed und 8. in Points per Game allowed. Also sehr gute Statistiken hier. Außerdem hat man sich im Draft wirklich sehr gut verstärkt. Man hat in der ersten Runde Wide Receiver Jerry Jeudy von Alabama gepickt. Und da muss ich sagen, war ich sehr überrascht, dass der noch auf dem Board war. Weil wenn man die Mock Drafts von dem Draft gesehen hat, ging es eigentlich immer beim 49ers-Pick mit dem Wide Receiver Run los. Spätestens. Und dann waren eigentlich immer die Broncos diejenigen, die halt keinen von den Top 3 Wide Receivers mehr bekommen haben. Und jetzt fällt für manche der beste Wide Receiver für mich. Ich glaube, ich hatte ihn auch auf 1. Ist schon ein Weilchen her, aber ich glaube, ich hatte ihn auch auf 1 in meinem Mockdraft. Also wirklich krasses Biest. Fällt tatsächlich zu ihnen an 15. Ist der beste Roadrunner, der seit Jahren aus dem College kommt. Also wirklich, es macht einfach Freude, sein Tape zu schauen. Schaut da gerne mal rein, es ist der Hammer. Was für clean Routes der läuft in seinem Alter. Wirklich absurd. Das ist ein absoluter Nummer 1 Receiver in der NFL. Das einzige Manko, das er hat, sind, dass er ab und zu Concentration Drops hat, aber das ist jetzt für mich nicht das größte Problem. Also klar, es kann zum Problem werden, aber Es gibt dann doch Sachen bei Spielern, bei denen ich mir deutlich mehr Sorgen mache. Außerdem in der zweiten Runde hat man direkt noch einen Wide Receiver gedraftet, nämlich einen Spieler, den ich sehr gut leiden kann, weil er bei meinem Lieblingscollege gespielt hat, nämlich bei Penn State. Die Rede ist hier von KJ Hamler. Ja, auch er ist ein sehr starker Roadrunner, hat einen krassen Speed, ist angeblich schon mehrfach 4-2er-Zeiten beim 40-Yard-Dash gelaufen. Beim Combine konnte er leider aufgrund einer Muskelverletzung nicht laufen. Wollte eigentlich bei seinem Pro-Day laufen, aber der ist ja wie so viele andere aufgrund von Corona gecancelt worden. Also hier keine Möglichkeit gehabt. Was man zu ihm noch sagen muss, er ist wirklich sehr klein. Also er ist 5'9". Das ist, boah, irgendwo im 1,70er-Bereich. Und er hat einige unnötige Drops im College gehabt, was nicht immer schön anzusehen war, aber generell ein sehr starker Spieler. Außerdem hat man ebenfalls Center Lloyd Cushenberry, the third, von LSU bekommen. Und das war meiner Meinung nach ein wirklich guter Pick. Also für mich ist er der Nummer 2 Center im Draft nach Caesar Ruiz, der ja in der ersten Runde zu den Saints gegangen ist. Er ist sehr stark im Zone-Blocking-Scheme, hat einen super Frame. Ja, sein Hand-Placement ist oft noch inconsistent und hat ein bisschen zu wenig Kraft dahinter, aber wenn er daran arbeitet, kann er wirklich ein Top-Center in der NFL werden. Und gerade in Runde 3 müsste es gewesen sein, war das wirklich ein sehr, sehr starker Pick. Also da kann man als Broncos-Fan wirklich sehr zufrieden sein. Außerdem hat man sich auch in der Offseason sehr gut verstärkt. Man hat einerseits Cornerback AJ Bouye geholt. Hier hat man mit Jacksonville getradet, das heißt, man hat seinen 4. Runden-Pick abgegeben, im Tausch für AJ Bouye. Meiner Meinung nach ein klarer Nummer 1 Corner, ist auch definitiv ein Starter und für einen 4. Runden-Pick ist es mega guter Value. Außerdem hat man Defensive Tackle, / Defensive End, der kann eigentlich beides spielen, Jarrell Casey geholt. Der war aber vorher bei den Tennessee Titans. Den hat man im Tausch gegen einen 7. Runden-Pick bekommen, also auch hier für sehr, sehr wenig Value. Er ist ein 5-facher Pro Bowler, eine weitere gefährliche Waffe für die Denver Defense, die ja wirklich erschreckend ist. Er hat einen relativ hohen Cap-Hit, deshalb wollten die Titans ihn loswerden, aber auch hier wirklich gutes Signing, beziehungsweise wirklich guter Trade von den Broncos. Und dann hat man noch einen Spieler geholt, den ich vorhin schon angesprochen habe, nämlich Running Back Melvin Gordon. Der hat einen 2 Jahre 16 Millionen Deal bekommen. 8 Millionen im Jahr ist wahrscheinlich nicht das, was er sich bei seinem Holdout erhofft hat. Aber auch er hat dieselbe Erfahrung wie Le'Veon Bell gemacht und ist jetzt bei einem Team, bei dem er weniger Geld bekommt als davor. Er wird einen extrem starken One-Two-Punch mit Philip Lindsay nächstes Jahr bilden. Also das ist eines der besten Running Back-Duos in der NFL, meiner Meinung nach. Da freue ich mich wirklich sehr drauf, die zu sehen. Generell auch die Denver Offense nächstes Jahr wird vermutlich wirklich stark. Größte Abgänge der Offseason, man hat hier Defensive End Derek Wolfe verloren. Der war Teil der Edge-Rotation, aber das ist für mich gar kein so großes Ding, weil man den durch Casey auf jeden Fall extrem gut ersetzt hat und eigentlich die Position damit aufgewertet hat. Und jetzt zu einem anderen Spieler, den ich vorhin schon hatte, man hat Cornerback Chris Harris Jr. verloren. Und der war seine ganze Karriere bei Denver, ist dort von einem Undrafted Free Agent zu einem vielleicht potenziellen Hall of Famer geworden. Noch ist er es nicht, wenn er noch ein paar Jahre spielen kann und noch 10 bis 15 Interceptions schafft. Das hat er gemeint, er will selbst noch so ungefähr 5 Jahre spielen. Wenn er es in dem Zeitraum schafft, 15 Interceptions zu bekommen, dann ist er eigentlich, hat er 35 Interceptions in seiner Karriere, also eigentlich ein ziemlich sicherer Hall of Famer. Wahnsinniger Spieler. Wird schwer, den zu ersetzen, aber auf jeden Fall machbar. Fällt halt ein sehr wichtiger Teil des Secondary weg, also gerade von der No-Fly-Zone, die ja auch gerade im Super Bowl sehr stark war gegen die Panthers. Also wichtiger Teil, sehr viel Erfolg mit den Broncos gehabt, Super Bowl Champion geworden, absoluter Leader. Mal gucken, wie gut man den auch im Lockerroom vor allem ersetzen kann. Stärken für nächste Season habe ich hier auf jeden Fall die Offense. Also man hat mega starke Waffen im Passing Game. Man hat Cortland Sutton, man hat Jerry Jeudy, man hat KJ Hamler und man hat als Tight End auch noch Noah Fant. Also die Broncos sind wirklich ein Team, die drei eigentlich Nummer 1 Wide Receiver haben. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich hab heute auch einen Tweet gelesen. Ich weiß nicht mehr, ob es Chad Ochocinco war oder ob es T.O. war. Aber einer von den beiden meinte auf jeden Fall, dass die Leute einfach nicht realisieren, wie gut der Denver Receiving Core eigentlich ist, weil die wirklich drei Nummer 1 Receiver haben. Also das ist wirklich eine sehr starke Leistung. Nicht zu vergessen, eben wie schon erwähnt, Tight End Noah Fant, von dem ich auch sehr viel halte. Man hat starke Running Backs mit Gordon und Lindsay und man hat eine solide O-Line. Also von der Offense kann man sich nächstes Jahr viel erwarten. Und das wird nicht das Einzige sein, das gut spielt. Man hat hier auch noch die Defense. Also man hat eine wirklich starke Front 7 mit unter anderem Jarrell Casey, Von Miller, der ja ein absolutes Viech ist, Bradley Chubb, der letztes Jahr an 5 gegangen ist in der ersten Runde. Also auch mega guter Spieler. Man hat jetzt einen wirklich starken Cornerback mit AJ Bouye. Und man hat einen Top 5 Safety in der NFL mit Justin Simmons, der ja jetzt den Franchise Tag erhalten hat für dieses Jahr. Der Spieler ist für mich so krass unterbewertet. Voll viele haben den nicht auf den Schirm, aber der hat letztes Jahr wahnsinnig gut gespielt. Und ich glaube auch, dass er dieses Jahr sehr gut sein will, also sehr gut sein wird. So. Also für mich ist er auf jeden Fall ein Top 5 Safety in der NFL. Und mal gucken, vielleicht schafft man sich ja, wenn man dieses Jahr Erfolg hat, sich auf einen längeren Vertrag mit ihm zu einigen. Wäre auf jeden Fall sehr wichtig für die Broncos. Ja, Ausblick auf nächste Season. Man hat den 12. besten Schedule. Das ist jetzt nicht so toll, aber es ist jetzt auch keine unmögliche Aufgabe. Und meiner Meinung nach ist man wirklich Playoff-bound, wenn Drew Lock der Quarterback ist, der er zu sein scheint. Letztes Jahr, als er reingekommen ist nach der Verletzung von Joe Flacco, hat er ja wirklich sehr überzeugen können. Und ich muss sagen, ich würde es auch endlich John Elway gönnen. Er ist ja General Manager bei den Broncos. Für die von euch, die es nicht wissen, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass es die meisten von euch auf jeden Fall wissen werden. Und Hall of Famer, wahnsinnig guter Quarterback früher gewesen. Und ja, er hat es als GM irgendwie nie geschafft, den Quarterback der Zukunft für die Broncos zu finden. Und wenn er den jetzt mit Drew Lock endlich gefunden hätte, wäre das wirklich mal angenehm für ihn, würde ihn einen Haufen Kritik ersparen. Und es würde das Team einfach extrem verstärken, weil, wie gesagt, die Broncos sind für mich damit auf jeden Fall Playoff-bound. Und über die nächsten Jahre auch ein Super Bowl-Contender. Also da kann man sich als Broncos-Fan, glaube ich, sehr auf die Zukunft freuen. Und dann ist Team Nummer 1, ich glaube, das war sowieso allen klar, sind die Kansas City Chiefs. Also Schwächen letzte Season, gibt keine. Stärken letzte Season, Offense, second in Points per Game scored, vierter in Yards per Game. Wahnsinn. Die einzige Schwäche in Anführungszeichen ist die Defense, aber auch die war statistisch gesehen nicht schlecht. Wenn man die aber auf ein ganz neues Level heben würde und nur eine halb so gute Defense hätte, wie man Offense hätte, dann wäre man jedes Jahr realistisch gesehen First Seed in der AFC und der Super Bowl-Favorit, den man ja dank Pat Mahomes sowieso ist, aber eine starke Defense würde ihm dann doch helfen, weil dann müsstest du nicht jedes Game in einem Shootout gewinnen. Wichtige Verstärkungen im Draft. Man ist hier in der ersten Runde für Running Back Clyde Edwards-Helaire von LSU gegangen. Bei ihm muss man dazu sagen, er hat eine starke Vision im Backfield, hat guten Balance beim Kontakt, also er geht selten beim ersten Tackle down, hat teilweise schwache Hände und was ein kleiner Knock bei ihm ist, er hat keine Home Run Speed. Also ihn mal für den 70 Yards Touchdown laufen zu sehen, ist eher unwahrscheinlich, aber er ist ein super Spieler. Und passt wirklich sehr, sehr gut ins Chiefs-Game. Und Pat Mahomes hat ihn sich ja angeblich auch gewünscht. Außerdem hat mein Linebacker Willie Gay Jr. von Mississippi State gedraftet. So. Der bringt alle physischen Voraussetzungen mit. Das auf jeden Fall. Er ist auch ein Three-Down-Linebacker, weil er eben sowohl im Run-Game als auch in Coverage sehr stark ist. Ja, dann gibt es aber die ein oder andere Red Flag. Also er hatte mehrere Suspendierungen im College. Und zwar die eine kam, weil er von einem Tutor an seinem College eine Prüfung hat schreiben lassen. Also der Tutor hat für ihn eine Prüfung geschrieben. Das hat er anscheinend für einige Spieler gemacht. Da haben, glaube ich, 10 Spieler von Mississippi State tatsächlich eine Sperre für fast die ganze Saison bekommen. Also das war wirklich sehr krass. Außerdem, was man auch noch anmerken muss, er hat seinen Backup-Quarterback im Streit die Augenhöhle mit einem Faustschlag gebrochen. Also das ist wirklich nicht ganz ohne. Gut, war zum Glück der Backup-Quarterback und nicht der Starting-Quarterback, weil ich glaube nicht, dass er sonst noch an einem College wäre. Für das gab es aber gar keine so große Strafe. Also ich weiß nicht, was da genau vorgefallen ist. Ich weiß nur, dass es irgendwie zum Streit kam und er halt anscheinend nicht allzu leicht zugeschlagen hat. Ja, wichtige Verstärkung in der Offseason. Ich muss sagen, ich habe keine wirklich relevanten neuen Signings gefunden. Ist bei so einem Team wahrscheinlich auch nicht wirklich nötig. Ich meine, man hat letztes Jahr den Super Bowl gewonnen. Man ist jetzt schon wieder der Frontrunner und der absolute Favorit auf den Super Bowl. Also ja. Ich glaube, es wäre vielleicht schön gewesen, wenn man die Defense ein bisschen verstärkt hätte. Aber ja. Wo wir schon bei Defense sind, kommen wir zum größten Abgang der Offseason. Da hat man Defensive Tackle Ron Edwards verloren. Den könnten einige von euch nicht kennen. Der ist auch wirklich kein Superstar-Spieler, aber er ist halt ein verlässlicher und solider Spieler auf der Defensive Tackle Position. Und da sind die Chiefs halt ohnehin wirklich dünn und schlecht besetzt. Also verstehe ich nicht so wirklich, warum man den nicht re-signed hat, sondern einfach hat gehen lassen. Aber naja, vielleicht holen sich die Chiefs ja noch irgendeinen holen sich definitiv keinen Spieler, weil die null Capspace haben. Boah, ich glaube, die haben $125 Capspace, ungelogen. Also der war extrem niedrig, da gab es echt viele Memes. Ich weiß nicht mehr, ob sie inzwischen was gemacht haben und wieder mehr hatten, aber der Capspace war wahnsinnig niedrig. Also niedriger als der Kontostand von manchem, von eigentlich jedem von uns. Stärken für nächste Season, genau, jetzt muss ich kurz gucken, wo ich bin. Man hat ganz klar die Offense. Man hat den besten Quarterback der Liga. Man hat einen Elite-Tight End mit Travis Kelce. Und man hat Mega-Receiver mit Tyreek Hill, Mecole Hardman, Sammy Watkins, der ja bleibt, ja genau. Und man hat eine starke O-Line. Die Defense muss man ihnen lassen. Er hat auch einige starke Spieler, also Chris Jones, ich meine Tyron Matthew, der Honey Badger ist ein absolutes Biest. Aber die Defense bleibt halt trotzdem die Schwäche des Teams, einfach nur, weil die sie lassen viele Punkte zu. Pat Mahomes scored zwar noch mehr Punkte, aber wenn sie es schaffen, die Defense langfristig irgendwie wirklich stark zu verbessern, dann wäre das Team noch so viel dominanter. Ausblick für nächste Season, man hat den 18 schwersten Schedule, aber das ist eigentlich, um ehrlich zu sein, eh irrelevant, weil die Chiefs werden da absolut durchrasieren, da bin ich mir sicher. Man ist ein absoluter Super Bowl Contender, für mich im Moment eigentlich auch vor allem aus der AFC der Favorit auf den Super Bowl. Also wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, die Chiefs gewinnen Super Bowl nächstes Jahr. Ich hoffe ja, dass die Eagles gewinnen als Eagles-Fan, aber naja, wir werden sehen, wie realistisch das wirklich ist. Klar, es kann auch sein, dass sich irgendwer verletzt. Wenn sich Patrick Mahomes verletzt, dann sind die Chiefs definitiv kein Super Bowl Contender mehr. Also da muss man eben schauen, wie sich das ausgeht, auch gerade mit Verletzungen und so weiter. Aber wenn ein Großteil des Rosters fit bleibt und gerade die Schlüsselspieler fit bleiben, dann gewinnen die Chiefs für mich, Stand jetzt auf jeden Fall, den Super Bowl. Ja, dann wären wir jetzt mit der AFC endgültig durch. Schreibt mir gerne Feedback, wie ihr die Reihe eigentlich findet, wo ich die einzelnen Divisions vorstelle. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Nächste Woche geht's mit der NFC North weiter. Und dann würde ich sagen, danke, dass ihr reingehört habt und schönen Tag noch.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.